Das darf doch nicht wahr sein. Ein Aufschrei voller Entsetzen oder Gottes ungerechter Rettungsplan im Garten Gethsemane? Liebe EAG-Gemeinde, der Garten Gethsemane, ein kleiner Ort von großer Bedeutung. Ein Garten am Fuße des Ölbergs gelegen, östlich von Jerusalem. Der Name Gethsemane bedeutet Ölpresse, also ein Ort, an dem Oliven angebaut, geerntet und zu Öl gepresst wurden. Noch heute findet man dort 1000 Jahre alte Olivenbäume. Vor 2000 Jahren war es für Jesus ein Ort, den er zusammen mit seinen Jüngern immer wieder gerne besucht hat. Hier konnte er Abstand von den Menschen gewinnen, aber vor allem auch in die Nähe zu seinem Vater kommen. So auch am Abend unmittelbar vor seiner Verhaftung. Und so ist der Garten Gethsemane der Ort, an dem Jesus seine letzten Stunden in Freiheit verbracht hat. Hier wird er von Judas verraten und von den Knechten des Hohenpriesters verhaftet. Das ist die äußere, die sichtbare und man kann sagen für den Justizfall Jesus von Nazareth relevante Handlung. Aber viel größer ist die geistliche Bedeutung dieses Ortes. In den Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas bekommen wir Jesus wahre Menschlichkeit vor Augen gestellt. Mit seiner Todesangst, seiner Traurigkeit und Verzweiflung. Er ahnt, welch unmenschliche körperliche und seelische Qualen ihm bevorstehen und er droht daran zu zerbrechen. Bevor Golgatha sichtbar wird, ringt sich Jesus in Gethsemane durch zu einem inneren Ja. Ein Ja zu seinem Weg ans Kreuz. Als Jesus sein Ja gefunden hat, geht er zwar äußerlich gebückt, aber innerlich aufrecht den Gang zum Kreuz. Doch dieses Ja war nicht zwangsläufig. Jesus hatte auch eine Möglichkeit zu einem Nein. In diesem Garten fiel die Entscheidung, ob Gottes Rettungsplan für die Menschen, für dich und für mich gelingt oder scheitert. Wir hören den Text aus dem Matthäusevangelium nach der Hoffnung für alle Übersetzungen.
Dann ging Jesus mit seinen Jüngern in einen Garten am Ölberg, der Gethsemane hieß. Dort bat er sie:
Setzt euch hier hin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten.
Petrus und die beiden Söhne von Zebedäus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen:
Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir.
Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete:
Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen.
Dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus und rief:
Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen.
Noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten.
Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen.
Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen. Er ließ sie schlafen, kehrte wieder um und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Dann kam er zu seinen Jüngern zurück und sagte:
Ihr schlaft immer noch und ruht euch aus? Jetzt ist es soweit. Die Stunde ist gekommen. Der Menschensohn wird den gottlosen Menschen ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Der Verräter ist schon da. Soweit der Bericht im Matthäusevangelium. Nach dem letzten gemeinsamen Abendessen, bei dem Jesus sein bevorstehendes Leiden und seinen Tod am Kreuz seinen Jüngern noch einmal angekündigt hat, nimmt er sie mit in den ihnen allen vertrauten Garten in der Nähe des Ölbergs. Am Eingang des Gartens bittet er seine Jünger, sich zu setzen und auf ihn zu warten. Er möchte noch einmal in Ruhe beten. Drei aus der Gruppe der Jünger nimmt er mit sich: Petrus, Jakobus und Johannes. Nichts Ungewöhnliches. Schon öfter bildeten diese drei den inneren Kreis der Jünger und waren bei ganz besonderen Momenten mit dabei. Wie zuletzt auf dem Berg der Verklärung, wo ihnen Mose und Elia begegneten und Jesus sich für einen Moment in seiner ganzen Herrlichkeit zeigte. Damals wollte Petrus den Moment festhalten und für jeden eine Hütte bauen. Doch an diesem Abend im Garten Gethsemane ist alles anders. Die Männer, die ihnen dieses Mal begegnen, tragen Schwerter, Stangen und Knüppel mit sich. Dieses Mal denkt niemand daran, eine Hütte bauen zu wollen. Dieses Mal herrscht am Ende nur noch die helle Panik. Und so lesen wir im Matthäusevangelium ein paar Verse weiter: Da ließen ihn alle, seine Jünger, im Stich und ergriffen die Flucht. Doch so weit ist es jetzt noch nicht. Bevor Jesus sagen kann, steht auf, lasst uns gehen, der Verräter ist schon da, muss er einen inneren Kampf durchfechten und durchstehen. Nirgends in der Bibel erleben wir Jesus so zerrissen, so leidend, so menschlich und verletzlich wie in diesem Garten Gethsemane. Nirgends bekommen wir einen so tiefen Einblick in seine Seele. In seiner Angst und in seinem Leiden sucht er Unterstützung bei denen, die zu seinen engsten Begleitern in den zurückliegenden Jahren gehört haben. Und er offenbart sich Petrus, Jakobus und Johannes in seiner Not. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Es fühlt sich für mich an, als müsste ich unter der Last zerbrechen. Und deshalb ist ein verständlicher Wunsch: Bleibt hier ganz in meiner Nähe, wacht mit mir, steht mir in dieser schwierigen Situation bei. Dann entfernt er sich einige Schritte von den Dreien. So weit, dass sie nicht unmittelbar miterleben, was dann geschieht. Als ob Jesus sie schützen möchte, schützen vor dem, was jetzt eintritt. Denn das, was in der kommenden Stunde mit ihrem Meister und ihrem Freund passiert, wäre auch kaum auszuhalten für sie. Und so sehen sie nicht, wie sich Jesus auf den Boden wirft, wie er flehentlich "Abba, mein Vater" ruft. Sie sehen nicht, wie er in Todesangst immer heftiger betet und, so berichtet es Lukas, sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fällt. Sie hören auch nicht, wie Jesus bittet: Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Als er zu den Jüngern zurückkommt, wir wissen es, findet er sie schlafend. Entsetzt rüttelt er Petrus wach und ruft: Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Aber jetzt geht es Jesus gar nicht mehr darum, dass die Jünger ihm beistehen. Jetzt geht es ihm vielmehr darum, dass sie sich um sich selbst sorgen. Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt das Beste, aber aus eurer eigenen Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Jesus weiß, das, was jetzt kommt, sein Weg, den er zu gehen hat, ist eine Anfechtung für seine Jünger. Er weiß, sie werden die Flucht vor seinem Weg ans Kreuz ergreifen. Sie werden der Versuchung erliegen, ihn zu verleugnen. Sie alle, die dem Wortführer Petrus beigepflichtet haben und Jesus auch in Todesgefahr beistehen wollten, sie alle stehen jetzt in der konkreten Gefahr, aus Angst und Schwachheit untreu zu werden. Mit großen Vorsätzen gestartet und dann doch eingeknickt. Ist uns das fremd? Können wir uns über die Jünger erheben? Oder ist das nicht genau die Gefahr, in der auch wir stehen? Wie oft gibt es diese Anfechtung auch für uns? Wie oft kennen wir zwar Gottes Weg, aber durch Angst, durch Bequemlichkeit und Menschenfurcht sind wir versucht, einen anderen Weg zu gehen. Aber Jesus, obwohl selbst in der größten Drucksituation, macht seinen Jüngern und uns keinen Vorwurf deswegen. Denn seit dem Garten Gethsemane kennt Jesus selbst die tiefste Form der Anfechtung. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber von Jesus können wir lernen, was der Weg ist, dieser Anfechtung nicht zu erliegen. Es ist wachen und beten, geistlich aufmerksam bleiben und die Schwachheit ganz bewusst vor Gott bringen. Jesus lebt es uns im Garten Gethsemane vor. Da, wo er am stärksten in Bedrängnis ist, da sucht er am intensivsten die Nähe zu seinem Vater. Und deshalb geht er wieder zurück und betet erneut zu seinem Vater. Mein Vater, wenn mir dieser bittere Kelch nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Und ein drittes Mal ruft er zu seinem Vater, ringt darum, dass dieser Kelch, den er vor sich sieht, an ihm vorübergehen möge und stellt doch gleichzeitig sich und alles, was kommt, unter den Willen seines Vaters. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Aber wie kann das denn sein? Jesus hat doch schon oft von seinem Leiden und von seinem Sterben gesprochen. Er weiß doch, dass genau dies zu seinem Auftrag gehört. Wie kommt es, dass er jetzt am ganzen Körper zitternd mit seinem Vater um genau diesen Auftrag ringt? Was versetzt Jesus in diesem Moment im Garten Gethsemane in diese Todesangst? Weshalb ruft auch Jesus innerlich, dieser Auftrag, das darf doch nicht wahr sein? Dreimal bittet er, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was hat es mit diesem Kelch auf sich? Wir kennen bis heute den sprichwörtlichen Kelch, von dem auch wir oft hoffen, dass er an uns vorüberziehen möge und der besser jemand anderen treffen soll. Und auch zur Zeit Jesu war der Kelch als ein Sinnbild für Strafe und für tödliches Schicksal bekannt. Und so ist dieser Kelch für Jesus verständlicherweise gefüllt mit seiner Angst vor all dem, was ihm jetzt bevorsteht. Der Verrat durch Judas, das Verlassen und Verratenwerden von seinen engsten Freunden, die Verhaftung, falsche Anklagen, falsche Zeugen, Verspottung, Hohn, körperliche Misshandlung, Folter, unbeschreibliche Schmerzen und der qualvolle Tod am Kreuz. Jesus durchlebt seinen Gethsemane-Moment. Und wir dürfen gewiss sein, dass seit diesem Abend Jesus auch alle unsere ganz persönlichen Gethsemane-Momente kennt. Da, wo auch du vor einem Weg stehst, der dir Angst macht. Vor einem Weg, den du dir nicht ausgesucht hast. Da, wo du dich innerlich unter Druck fühlst, gepresst wie Oliven in der Ölpresse Gethsemane. Da, wo Menschen um dich herum nicht wirklich verstehen oder schlafen, obwohl du sie doch so dringend wach an deiner Seite bräuchtest. Überall da, wo du ungerecht behandelt wirst. Eben da, wo du nur noch ein »Das darf doch nicht wahr sein« rufen möchtest. Alle diese Gethsemane-Momente hat Jesus bereits vor uns erlebt. Teil der Wahrheit ist jedoch auch, das, was Jesus im Garten Gethsemane durchlebt hat, löst deine und meine persönlichen Gethsemane-Momente nicht auf. Sie gehören weiterhin zu unserem Leben und zu unserem Glaubensleben dazu. Aber es gibt nichts, was Jesus nicht kennt und nichts, wo er nicht mit dir aus eigener Erfahrung mitfühlen würde. Jesus ist keine Drucksituation und kein Leid fremd. Durch das, was im Garten Gethsemane geschehen ist, sind unsere Gethsemane-Momente nicht verschwunden. Aber es gibt nichts, was Jesus nicht bereits kennen würde. Er kennt sie, unsere, das darf doch nicht wahr sein, Lebensmomente. Zurück zu der Frage, was hat es mit diesem Kelch auf sich? Ist dieser Kelch, mit dem Jesus so sehr ringt, nicht mit weit mehr gefüllt als mit den selbst uns vertrauten Angst vor Leid, Ungerechtigkeit und Tod? Ja, das ist er. Dieser Kelch ist gefüllt mit dem Zorn Gottes. Unser Gott kann zornig sein. Können wir das gut hören? Seit 2 Wochen taucht das Wort Zorn als epischer Zorn in der täglichen Berichterstattung auf. Aber ist das, was wir in unserer Welt erleben, vergleichbar mit dem, was den Zorn Gottes beschreibt? Gott ist nicht launisch zornig wie wir Menschen. Sein Zorn ist die heilige Reaktion seiner Liebe auf das, was zerstört, was verletzt und ihn selbst ablehnt. Ist das nicht gut zu wissen? Wir haben einen Gott, dem die Ungerechtigkeit dieser Welt nicht gleichgültig ist. Er schaut nicht weg. Es erfüllt ihn mit Zorn, wenn er sieht, wie Starke, Schwache unterdrücken und ausnutzen. Wie Hartherzigkeit die Menschen bestimmt, wenn er sieht, was alles Raum einnimmt in unserem Herzen und wichtiger wird als Gott selbst. Jetzt wissen wir, mit was dieser Kelch wirklich gefüllt ist. Bleibt die Frage, wer kann ihn trinken? Wer müsste ihn gereicht bekommen? In Jeremia 25 lesen wir, denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende. Alle Völker, jeder, geh reihum und lass jeden daraus trinken, jeden, denn jeder hat etwas einbezahlt in diesen Kelch. Aber wichtig zu wissen ist, Gottes Zorn ist immer verbunden mit seiner Geduld und mit seinem Rettungswillen. Und so passiert jetzt etwas, was allem menschlichen Gerechtigkeitsverständnis und aller menschlichen Vergeltungslogik widerspricht. Es gibt nur einen, der nichts, absolut nichts in diesen Kelch einbezahlt hat. Und diesem einen hält Gott den Kelch nun hin. Jesus. Gott Vater hält den Kelch des Zorns seinem Sohn vor die Augen und sagt, du bist es. Das darf doch nicht wahr sein. Was für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Aber was für ein unglaublicher Moment göttlicher Wahrheit. Paulus fasst es in 2. Korinther 5 in einem einzigen Satz zusammen. Denn er hat den einzigen, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Für uns zur Sünde gemacht zu werden, damit wir Vergebung statt Gericht bekommen. Das ist der Kelch, den Jesus vor Augen steht. Und Jesus weiß, dass dieser Kelch nicht nur Schmerz und Tod für ihn bedeuten wird, dieser Kelch wird ihn in die Verlassenheit von seinem Vater bringen. Jesus, der zu seinen Jüngern sagt, ich und der Vater sind eins, begreift im Garten Gethsemane, dass, wenn er zu diesem Kelch Ja sagen wird, er dieses Einssein mit dem Vater verlieren wird. Er wird einsam sterben. Wenn er diesen Weg gehen wird, dann wird er im Moment seines Sterbens ausrufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus erlebt die ganze Tiefe der Gottesferne, damit wir sie nie erleben müssen. Davor hat er Angst. Aber es ist auch Teil der Wahrheit Gottes, dass jemand diesen Weg gehen muss. Jesus weiß das. Und er blickt sich um im Garten Gethsemane. Und was sieht er? Drei Freunde. Seine engsten Wegbegleiter in den letzten Jahren. Er hat ihnen viel gezeigt. Sie mitgenommen zu den Schlüsselmomenten seines Wirkens. Sie geduldig gelehrt und ermahnt. Und jetzt? Jetzt liegen sie unter einem Olivenbaum und schlafen. Gescheitert an dem Versuch, wach zu bleiben und mit ihm zu beten. Für solche Versager soll Jesus den Kelch trinken? Aber Jesus schaut sie liebevoll an. Und er weiß, die oder ich. Und er blickt liebevoll auf uns. Und er weiß, die oder ich. Und er entscheidet, ja, ich werde es sein. Was ist es, dass Jesus Ja sagen lässt? Weshalb entscheidet er sich für den Weg ans Kreuz? Was ist stärker als seine Angst und lässt ihn letztlich seinen Auftrag erfüllen? Er tut es im Gehorsam und im Vertrauen auf seinen Vater. Dein Wille geschehe. Aber es ist keine kalte Pflichterfüllung. Er tut es aus Liebe zu uns. Ganz so, wie es in Johannes 15 zu lesen ist, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde gibt. Aus Liebe zu seinen schlafenden Freunden, aus Liebe zu uns ergreift Jesus diesen Kelch des Zorns, damit wir den Kelch des Heils trinken können. Welch ein Tausch! Das darf wahr sein. Beim letzten Abendmahl hat Jesus genau dies seinen Jüngern noch einmal erklärt. Schaut her, dieser Kelch ist gefüllt mit meinem Blut. Dieser Kelch ist die Rettung für euch. Mit diesem Kelch schließe ich einen ganz neuen Bund mit euch. Dieser Kelch ist für euch der Kelch des Heils. Wer aus ihm trinkt, der wird gerettet werden. Im Abendmahl lädt uns Jesus an seinen Tisch ein und streckt uns diesen Kelch des Heils entgegen. Und er sagt zu uns: Dieser Kelch ist mein neuer Bund mit dir. Den anderen, den habe ich stellvertretend für dich gelehrt. Können wir diese göttliche Wahrheit verstehen? Können wir begreifen, was da geschehen ist? Ich denke, wir können es nicht, denn Gottes Gerechtigkeit übersteigt alle unsere menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit. Aber wir müssen es nicht begreifen, sondern wir dürfen es ergreifen. Jesus sagt zu dir: Du bist geliebt, du bist gerechtfertigt, es ist vollbracht. Er hält dir den Kelch hin und möchte einen Bund mit dir schließen. Und er bittet: Greif zu. Amen.